Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, die Sendung für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon heute mit Odette Frey. Sprechen Sie manchmal mit Ihrem Auto? Wahrscheinlich schon. Aber spricht Ihr Auto auch mit Ihnen oder wenigstens mit anderen Autos? Eher nicht. An letzterem arbeitet die Autoindustrie aber schon.
Ziel ist, eine deutlich bessere Vorausschau zu kriegen, indem sie die Sensorsysteme, die sie in den Fahrzeugen eh schon haben, quasi erweitern über Kommunikation und quasi auch auf Daten zugreifen können, die anderen Fahrzeuge schon wissen.
Mehr dazu gleich im ersten Teil der Sendung. Im zweiten Beitrag reisen wir dann zurück in die Vergangenheit. Vor 1,2 Millionen Jahren lebte in Europa der erste Mensch. Spanische Forscher präsentierten diese Woche den Beweis dafür. Und im letzten Teil der Sendung sind wir dann zum Geburtstag eingeladen. Die berühmteste Pille der Welt wird 10 Jahre alt. Viagra. The Internet of Things, das Internet der Dinge. Der Ausdruck beschreibt die Situation, wenn die Dinge um uns herum beginnen, miteinander zu reden. Das ist keine Halluzination unter Drogeneinfluss, sondern das Resultat einer neuen Technologie. Rund um den Erdball wird an ihr gearbeitet und diese Woche war sie auch Thema eines dreitägigen Kongresses in Zürich-Oerlikon, organisiert von der ETH und dem MIT, dem Massachusetts Institute of Technology in Boston. Was The Internet of Things in der Autoentwicklung bedeutet, hat Patrick Tschudin recherchiert.
Markus Strassberger leitete am Kongress Internet of Things, das Expertentreffen zum Thema vernetzte Autos. Strassberger arbeitet beim bayerischen Autohersteller BMW in der Forschungsabteilung. Er beschäftigt sich seit Jahren damit, wie die Fahrzeuge auf der Straße per Datenfunk miteinander ins Gespräch gebracht werden könnten.
Ziel ist, eine deutlich bessere Vorausschau zu kriegen, indem sie die Sensorsysteme, die sie in den Fahrzeugen eh schon haben, quasi erweitern über Kommunikation und quasi auch auf Daten zugreifen können, die anderen Fahrzeuge schon wissen.
Mein Wagen soll also erfahren, was das übernächste Auto vor mir schon weiß. Nämlich zum Beispiel, dass jetzt gleich ein Vollstopp angesagt ist.
Vor mir fährt ein Lieferwagen und davor bremst einer ziemlich stark, ja. Dann habe ich momentan erst die Möglichkeit zu reagieren, wenn der Lieferwagen bremst. Mit so einem kommunikativen System kann ich aber auch schon bremsen oder den Bremseingriff einleiten bzw. dem Fahrer anzeigen, dass er es machen sollte, noch bevor der Lieferwagen bremst. Also unmittelbar im Prinzip kann man dann gleichzeitig bremsen, der Lieferwagen und ich, weil ich es gleichzeitig mitbekomme, dass davor tatsächlich eine Notbremsung einsetzt.
Die Autos sollen aber nicht nur untereinander quasi reden, sondern zum Beispiel auch mit den Ampeln. Wenn im Moment, da ich auf sie zufahre, so eine Ampel in die Runde funkt, dass sie noch 3 Minuten rot zu bleiben gedenkt, dann kann sich mein Motor darauf einstellen.
Und ich kann zum Beispiel mein Kraftstoffgemisch oder dahingehend optimieren, weil ich ziemlich sicher weiß, dass er jetzt nicht mehr beschleunigen wird. Wohingegen, wenn ich weiß, dass die Ampel gerade wieder auf grün schaltet, kann ich ihm das natürlich auch wieder besser optimieren.
Und mit dem angepassten, optimierten Benzin-Luftgemisch lässt sich Treibstoff sparen und also die Umwelt schonen. Wenn sie sich untereinander austauschen, dann teilen die Fahrzeuge auf der Straße einander nicht nur Informationen aus ihrem Innenleben mit, sondern auch ihre Positionen. Vom TÜV hinter der Hausecke, den ich als Fahrer noch gar nicht sehe, von dem TÜV weiß mein Wagen schon lange vor mir.
Mit so einem System wäre es aber so, dass die Fahrzeuge unter sich ein Umgebungsbild aufbauen und wissen, wo die anderen Verkehrsteilnehmer sind. Das setzt natürlich voraus, dass die meisten Fahrzeuge so ein System an Bord haben. Und Fahrzeuge heißt immer Motorradfahrer. Und das wird heißen, dass mein Auto zum Beispiel wüsste, dass an der nächsten uneinsehbaren Kreuzung ein Motorradfahrer rausfahren will, den ich vielleicht übersehen hätte. Und also das sind die typischen Motorradunfälle. Also sowas kann man sehr schön mit so Systemen in den Griff kriegen, wenn die kommunizieren können.
Wenn die kommunizieren können, denn neben den technischen Problemen, die zum größten Teil eigentlich gelöst sind, stellt sich die Frage, wie das hochkomplexe System eingeführt werden soll. Eigentlich am besten rasch und flächendeckend, denn erst wenn alle, oder wenigstens fast alle, Verkehrsteilnehmer rollende Funkzellen sind, erst dann kann das System seine Vorteile voll ausspielen.
Kooperative Systeme ist es einfach schwierig in den Markt zu bringen, weil wenn, wie das jetzt heute einer anbietet, Und der Motorradfahrer wird sich das kaufen und kein anderes Fahrzeug hat das, dann hat natürlich der Motorradfahrer erstmal keinen Nutzen.
Zwar hat sich ein Konsortium bestehend aus allen namhaften Autoherstellern auf die Fahnen geschrieben, die kommunizierenden Autos unter die Leute zu bringen, aber es ist wie mit so manchen Innovationen im Autobereich, Stichwort Katalysator, alles braucht seine Zeit.
Es wird sich schon hinziehen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man ja Vorlauf hat, wenn man neue Fahrzeugmodelle tatsächlich dann auf den Markt bringt. Also ich sage mal, vor 2012 werden wir es sicherlich nicht sehen. Und ob wir es dann 2012 oder 2015 sehen, wird sie dann zeigen.
Markus Strassberger leitete am Zürcher Kongress The Internet of Things, das eintägige Expertentreffen zum Thema vernetzte Fahrzeuge. Fachleute aus Ländern wie Japan, Spanien, Deutschland und Iran tauschten sich dort aus. Was nimmt er mit nach Hause von dem Treffen?
Also ich nehme mit nach Hause, dass wir technisch sehr weit sind, dass wir technisch wesentliche Fragestellungen gelöst haben und dass es jetzt eigentlich darum geht, tatsächlich Nägel mit Köpfen zu machen und tatsächlich sich jetzt mehr Gedanken macht über Einführungsstrategien, über mögliche Business Cases, die dahinter hängen, um die Sachen tatsächlich auf die Straße zu bringen.
Stellen wir trotzdem noch kurz die Sinnfrage. Warum sollen die Fahrzeuge auf der Straße überhaupt miteinander kommunizieren können?
Ganz einfach, weil wir viele Unfälle, viele Verletzte, viele Tote vermeiden können und zusätzlich effizienter auf unseren Straßen unterwegs sind.
Markus Strassberger von BMW über die Vorteile von Autos, die miteinander sprechen können. Patrick Tschudin berichtete. Ein Stück Unterkiefer und ein Zahn. Damit schrieben am Donnerstag spanische Wissenschaftler ein weiteres Kapitel Menschheitsgeschichte. Kiefer und Zahn sind Teile eines Menschen, der vor 1,2 Millionen Jahren in den Höhlen von Atapuerca im Norden Spaniens gelebt hat. Der älteste bisher bekannte Mensch in Mitteleuropa war nur 800.000 Jahre alt. Der Fund zeigt, die frühen Menschen besiedelten Europa sehr viel früher als bisher angenommen. Christian Heuss berichtet.
Den ältesten Europäer oder die älteste Europäerin zu finden, ist für Urmenschenforscher die ganz besondere Trophäe. Gelungen ist der Coup einem Team von spanischen Paläoanthropologen, das seit Jahren systematisch in den Karsthöhlen von Atapuerca die Sedimentschichten durchbuddelt. Letzten Herbst stießen die Spanier erst auf einen Zahn, dann auf ein Stück Unterkiefer. Moderne Datierungsmethoden lieferten wenig später das Alter des Frühmenschen von ca. 1,1 bis 1,2 Millionen Jahre. Ein Rekord, sagt einer der beteiligten Forscher, José Bermúdez de Castro.
Es gibt einige Fundorte im Süden Spaniens und in Italien, wo Steinwerkzeuge gefunden wurden, die älter als 1 Million Jahre sind. Doch menschliche Überreste mit diesem Alter wurden noch nie gefunden. Jetzt hat man solche menschlichen Überreste in den Bergen von Atapuerca endlich gefunden.
Die sanften Hügel in der Sierra Atapuerca sind so etwas wie der heilige Gral der frühen Menschheitsgeschichte. 1976 entdeckte ein Student zufälligerweise die ersten Überreste eines Frühmenschen. Seither kommen immer neue Knochenfragmente, Schädel, Werkzeuge und Tierknochen zum Vorschein. In der Höhle in Atapuerca, in der nun Kiefer und Zahn gefunden wurden, muss es blutig zu und her gegangen sein. Die Höhle war wahrscheinlich so etwas wie eine prähistorische Metzgerei. Denn unweit des menschlichen Zahns und des Schädels fanden die Forscher über 30 Steinwerkzeuge. Damit trennte der Frühmensch das Fleisch vom Knochen, bevor er sich genüsslich über das nahrhafte Knochenmark hermachte. Darauf deuten zumindest die angeritzten Tierknochenfunde von Bisons, Katzen, Ratten und anderen Nagetieren hin. Zu den über 1 Million Jahre alten Steinwerkzeugen nun auch einen Menschen gefunden zu haben, das sei interessant und wichtig, kommentiert Peter Schmid vom Anthropologischen Institut der Universität Zürich die neuen Erkenntnisse.
Man weiß aus archäologischen Grabungen, dass sehr alte Steinwerkzeuge in Europa vorhanden waren, aber wir haben jetzt zum ersten Mal menschliche Reste. Da interessiert es natürlich, welche Menschen haben diese Werkzeuge hergestellt, und es sieht so aus, als diese Fund doch sehr, sehr modern aussieht eigentlich.
Mit modern meint Peter Schmid die Form des Unterkiefers, die eine Verwandtschaft mit anderen bekannten Frühmenschen vermuten lässt. Diese Verwandtschaft unterstreicht auch José Bermúdez de Castro. Über die genaue Gestalt des ältesten Europäers könne man aber leider wenig sagen.
Aufgrund dieses Unterkiefers ist es noch nicht möglich, ein Bild dieses ersten Europäers zu zeichnen. Aber einige anatomische Eigenschaften dieses Kiefers deuten darauf hin, dass dieser Frühmensch nicht sehr anders ausgesehen hat als die Frühmenschen in Dimanisi in Georgien.
In Dimanisi in Georgien am Rande Europas hat sich der Mensch vor bereits 1,8 Millionen Jahren niedergelassen. Das zeigen eindrückliche Schädelfunde der letzten Jahre. Die anatomische Verwandtschaft des neuen Fundes mit diesen Dimanisi-Frühmenschen deute auf eine schnelle Besiedelung Europas hin. Denn vermutlich seien die Menschen, so Peter Schmid, von Dimanisi nach Mitteleuropa weitergewandert.
Was dieser Fund zeigt, das ist, dass Europa relativ schnell besiedelt wurde. Also wir haben im Nahen Osten Fundstellen mit 1,4 bis 1,6 Millionen Jahre und da nun etwa 1,1 bis 1,2 Millionen Jahre alte Funde. Und das bedeutet, dass sehr schnell der ganze Kontinent bewandert wurde.
Der Mensch brauchte also nur wenige hunderttausend Jahre, um aus Afrika auszuwandern und Europa zu besiedeln. Viel kürzer als bisher angenommen.
In diesem Zeithorizont war der Mensch ein Nomade, folgte den Tieren, da er sich ja nur von den Tieren ernährte. Und so ist er eigentlich nicht über lange Distanzen irgendwie gewandert. Eine Menschengruppe geht nicht ins Unbekannte hinein, wenn sie nicht weiß, dass sie etwas zu essen findet. Also sie ist immer mit den Tieren gewandert.
Große Debatten in der Zunft der Urmenschenforscher lösen jeweils die Bezeichnungen der Schädelfunde aus. Der bisher älteste Fund in Atapuerca war etwa 800.000 Jahre alt. Er wurde Homo antecessor genannt. Die neuen Funde ordnen die Forscher ebenfalls dieser Menschenart zu. Peter Schmid.
Antecessor meint, dass es eine Form ist, die der Vorläufer ist vom einerseits dem anatomisch modernen Menschen und andererseits vom Neandertaler.
Gemäß dieser Geschichtsschreibung entwickelten sich aus dieser Vorläuferform unabhängig voneinander der Neandertaler im eurasischen Raum und der moderne Mensch in Afrika. Diese Interpretation sei aber, wie noch vieles in der Stammesgeschichte des Menschen, heiß debattiert.
Wir haben ganz wenige Hinweise und da müssen wir natürlich sehr viel eben einfach auch interpretieren. Und das ist zum Teil eben sehr schwierig und deshalb muss man etwas vorsichtig sein.
Die groben Linien der Menschheitsgeschichte mit ihrem Ursprung in Afrika erscheinen immer deutlicher. Zumindest bis irgendwo ein weiteres Schädelfragment gefunden wird und den Stammbaum des Menschen wieder auf den Kopf stellt.
Das war ein Beitrag von Christian Heuss. Und nun zu weiteren Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft und Medizin. Das Rätsel des Tintenfischschnabels ist gelöst. Kalamare besitzen einen extrem harten Schnabel, mit dem sie gefangene Beutetiere zerkleinern. Schon lange haben sich Wissenschaftler gefragt, wie die weichen, wabbeligen Tiere es anstellen, sich dabei nicht selbst zu verletzen. Denn theoretisch müsste sich der harte Schnabel rückwärts in den wackelpuddingartigen Körper bohren, sobald der Kalmar in seine Beute reinbeißt. Nun haben US-Forscher den Schnabel genauer untersucht und sind dabei auf eine ausgeklügelte chemische Struktur gestoßen. So ist die Spitze des Schnabels 100-mal härter als die Stelle, an der er mit dem restlichen Körper verbunden ist. Diese Bauweise, so schlagen die Wissenschaftler in der aktuellen Ausgabe von Science vor, könne etwa genutzt werden, um in der Medizintechnik bessere Prothesen zu entwickeln. Teile der Krebsforschung sind noch immer von der Tabakindustrie unterwandert. So finanzierten Tabakkonzerne unbemerkt eine wichtige Studie zu Lungenkrebs. Das enthüllte diese Woche die New York Times. Die Studie der US-Wissenschaftlerin Claudia Henschke erschien vor 2 Jahren in einer renommierten Fachzeitschrift und wird seither oft als Beweis dafür zitiert, dass die meisten Fälle von Lungenkrebs heilbar sind, wenn sie nur früh genug mit einem Computertomographen entdeckt werden. Doch nun gibt es Zweifel an der Unabhängigkeit der Forscherin, denn im Kleingedruckten der Studie hatte sie nur darauf hingewiesen, dass die Arbeit von einer Stiftung finanziert worden ist. Verschwiegen hat sie, dass diese Stiftung hauptsächlich von der Tabakindustrie alimentiert wird. Geld regiert die Welt. Darum geht's auch in der letzten Meldung. Eine britische Firma namens Canopy Capital investiert in den Regenwald von Guyana. Wie viel ist nicht bekannt, doch es sei eine stattliche Summe, heißt es. Mit dem Geld soll ein Stück Regenwald, so groß wie die Insel Mallorca, über die nächsten 5 Jahre unterhalten werden. Als Gegenleistung gehören Canopy Capital alle möglichen Einkünfte, die der Wald eines Tages generieren könnte. Dann nämlich, wenn die Leistungen von Ökosystemen finanziell aufgewogen würden, etwa die Speicherung von CO2. Das ist Wissenschaft RS2, Ihr Fenster in die Welt der Forschung. Er will, sie will, aber er kann nicht. Und so wird die Lust zur Last. Diagnose: Erektionsstörung. Seit 10 Jahren versprechen 6 Buchstaben Hilfe auf medikamentösem Weg. Viagra. Die blaue Pille veränderte nicht nur für viele Menschen das Liebesleben, sondern läutete auch eine neue Ära ein. Eine Ära, in der Jungsein eine Frage der richtigen Pille ist. Volkart Wildermuth.
Viva Viagra! Echte Kerle mit grauen Haaren jammen in Nashville, singen, dass es jetzt heim zur Frau geht. Oder ein Rentnerpaar. Beide setzen die Helme auf und ab geht's auf dem Motorrad Richtung Sonnenuntergang. Amerikanische Werbung für ein Geburtstagskind. Viva Viagra! Am 27. März 1998 erteilte die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für Viagra zur Behandlung von Erektionsstörungen. Noch im selben Jahr wurden 2,9 Millionen Rezepte ausgestellt, weit mehr als das Pharmaunternehmen Pfizer vorhergesagt hatte. Der wirtschaftliche Erfolg ist enorm. Dabei fing alles mit einem Zufall an. Pfizer entwickelte die Substanz UK-92-480 als Herzmedikament. Die Ergebnisse waren enttäuschend. Doch anstatt die Forschungsarbeit abzuschreiben, erinnerte sich der Leiter der klinischen Entwicklung, Dr. Ian Osterloh, an eine Nebenwirkung: Erektionen.
Bei uns gab es heftige Diskussionen, ob es wohl reichen würde, nur eine Pille zu nehmen. Niemand glaubte, dass ein Medikament hilfreich wäre, das man ab Mittwoch einnimmt, um dann am Samstag eine Erektion zu bekommen. Es war also ein Risiko, zu prüfen, ob das funktioniert. Aber uns hat die Wissenschaft dahinter fasziniert.
Ein schlaffes Glied im Angesicht des Weibes galt früher als rein psychisches Problem, das entsprechend psychologisch zu behandeln sei. Doch in den 80ern zeigte sich, es gibt auch einen körperlichen Aspekt der Lust. Wird ein Mann sexuell erregt, sendet sein Gehirn Signale an den Penis. In den Zellen bildet sich ein Botenstoff, der bestimmte Muskeln entspannt. Blut strömt ein, der Penis schwillt, wird steif. Der Botenstoff wird aber gleich wieder abgebaut. Viagra hemmt diesen Abbauprozess, verstärkt so das Erregungssignal und verbessert die Erektion. Das zumindest war die Theorie.
Bei der ersten Studie in Bristol riefen aber Patienten an und sagten: Ich brauche mehr von dem Zeug. Wo bekomme ich es? Ich hatte seit Jahren keinen Sex mit meiner Frau. Ihr könnt mir nicht meine Sexualität zurückgeben und sie dann wieder wegnehmen.
Die objektive Auswertung der Daten bestätigte: UK-92-480 wirkt. Pfizer vermarktete das Medikament als Viagra. Eine Mischung aus Vigor, also Vitalität, und Niagara, der ewig ergiebige Wasserfall. In Deutschland leitete der Sexualwissenschaftler Professor Uwe Hartmann die ersten klinischen Studien. Er war zuerst skeptisch, aber dann wollten auch die Patienten an der Medizinischen Hochschule Hannover die blauen Pillen nicht mehr hergeben. Sie hatten zum Teil seit vielen Jahren mit Erektionsstörungen zu kämpfen. Entsprechend groß war der Leidensdruck.
Viele Paare, bei denen der Mann so eine Erektionsproblematik hat, die fassen sich ja buchstäblich gar nicht mehr an. Das heißt, da geht nicht nur der Geschlechtsverkehr nicht mehr, sondern da ist die ganze Intimität und der ganze körperliche Kontakt oft dann völlig, liegt völlig da nieder. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich für die Paare dann schon eine große Erleichterung sein kann, wenn das plötzlich wieder geht.
Die Soziologin Dr. Micah Lowy von der Colgate University im Staat New York hat hunderte Interviews mit Männern und Frauen, Forschern und Ärzten geführt und auch ungewöhnliche Quellen zu Rate gezogen.
Ich habe die Kummerkasten-Rubriken in amerikanischen Zeitungen analysiert. Da gibt es Tausende, Hunderttausende Fragen zu Viagra. Viele Frauen sind verunsichert, berichten, dass die Männer weniger am Vorspiel interessiert sind. Einige Frauen fürchten, dass ihr Mann dank Viagra Affären hat. Viele der Männer, mit denen ich gesprochen habe, erzählen ihren Partnerinnen gar nicht, dass sie Viagra nehmen. Diese Pille verstärkt die ganz gewöhnlichen Beziehungsprobleme.
In den USA darf offen für verschreibungspflichtige Medikamente geworben werden. Überall gibt es große Anzeigen, selbst in der Pause großer Footballspiele läuft Viagra-Werbung. Die Botschaft ist immer die gleiche. Nur ein Mann, der immer und in jedem Alter sein Mann steht, ist ein echter Mann. Diese Verbindung zwischen Männlichkeit und Potenz ist sicher älter als Viagra. Die blaue Pille hat das Thema aber in ganz neuem Umfang in die öffentliche Diskussion gebracht. Und das setzt Männer aller Altersstufen unter Druck.
Für mich war es besonders traurig, junge Männer zu treffen, die sich Sorgen über ihre Potenz machen. Sie kaufen das Mittel, um auf Nummer sicher zu gehen, bevor sie das allererste Mal Sex haben. Das war nicht ungewöhnlich und zeigt, wie sich die Vorstellungen in Amerika ändern. Dass man eine Pille braucht, um ein sexuelles Wesen zu sein, das ist neu.
Nicht nur ältere Männer schwören auf Viagra. Auch junge Kerle hoffen auf einen zusätzlichen Kick. In der Pro Familia-Filiale in der Nähe des Berliner Nollendorfplatzes berät Andreas Goses Techno-Fans, die sich auf Partys gleich mit mehreren Substanzen auf Fahrt bringen.
Poppers wirkt schmerzhemmend auch und aphrodisierend. Und in Verbindung mit Viagra, erstmal der Wunsch steht dahinter, ein ausschweifendes, ausgelassenes Sexualleben leben zu können. Die Gefahr ist, dass beides Blutdruck senkende oder gefäßerweiternde Mittel sind und dass es einfach eine Wechselwirkung gibt, die gerade bei Menschen, die vielleicht noch niedrigen Blutdruck haben, dass es wirklich dann dramatisch zum Blutdruckabfall führen kann und damit bis hin zu tödlichen Folgen haben kann.
Neben der Partyszene ist auch die Pornobranche ein Viagra-Großverbraucher.
Wir hatten ja eigentlich immer das große Leid, Männer zu finden, die vor der Kamera ihrem Mann standen. Es gab zumindest nur sehr ausgesuchte Darsteller, die mit sehr viel Lust und Leidenschaft an diesen Beruf, sage ich mal, rangegangen sind. Das ist natürlich jetzt durch Viagra etwas einfacher geworden.
Per Chemie lässt sich am Set das eigene Schamgefühl abschalten. Pornoproduzent Klaus Goldberg ist aber gar nicht so glücklich über den Andrang williger Darsteller.
Man erkennt im Prinzip die Jungs, dass sie einen knallroten Kopf haben. Die rennen also rum wie die Feuerwehrmänner bzw. wie ein Feuerlöscher. Es ist unwahrscheinlich, was die sich da eigentlich antun und fangen dann an, Schweißausbrüche zu bekommen. Also jeder, der meint, er kann so eine Pille schlucken, kann nur Pornodarsteller werden und hat aber überhaupt nicht die Qualitäten dazu. Also nur alleine, dass er einen Ständer hat, ist die Sache ja nicht erledigt.
10 Jahre Viagra. Die Diskussionen sind ein wenig ruhiger geworden, doch es steht fest, die blaue Pille hat ihre Spuren in der Gesellschaft hinterlassen.
Einige meinen, Viagra hat unsere Sexualität bereichert. Ich glaube aber, es hat die Unsicherheiten auf diesem Gebiet verstärkt. Die Versagensängste der Amerikaner rund um Sex haben durch das Viagra-Phänomen zugenommen.
Micah Lowy, Soziologin.
In der Rückschau ist das eines der Medikamente, mit dem die Pharmakologie des Alterns begonnen hat. Wir verdrängen die Alterung der Gesellschaft und betonen Jugend, Vitalität, Potenz. Und genau darauf zielt auch die Werbung um Viagra ab.
Diese Horrorszenarien, dass jetzt die Männer nun dauernd Lust haben und dauernd die Frauen bedrängen, die haben sich ja überhaupt nicht erfüllt.
Uwe Hartmann, Sexualwissenschaftler.
Nicht zuletzt deshalb, weil Viagra ja keine Lustdroge ist. Das heißt, es muss erstmal eine erotische Situation da sein, es müssen Reize da sein, es muss die Bereitschaft da sein auch, sonst passiert ja nichts.
Andreas Goses von der Pro Familia Berlin.
Es geht einfach darum, die Veränderungen im Altersprozess wahrzunehmen und jeder muss da, ob mit Viagra oder ohne, irgendwann für sich einen Umgang mitfinden. Und das bleibt den Männern nicht erspart, auch mit Viagra.
Zehn Jahre Viagra, beleuchtet von Volkart Wildermuth. Das war's von Wissenschaft DRS2. Nächste Woche hören Sie wieder von uns, wie immer am Samstag, kurz nach 12:30 auf DRS2. Die heutige Ausgabe können Sie nachhören in den Wiederholungen auf DRS4 News übers Wochenende oder auf dem Internet unter www.wissenschaft.drs2.ch. Verantwortlich für diese Sendung war Patrick Tschudin. Am Mikrofon war Odette Frei.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.